Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Stimmkontor Ungefiltert. Es ist April. Es ist der Monat der Stimme. Wir haben den Welttag der Stimme am 16. April und da passt es doch nur gut, dass wir uns diesen Monat um die Stimme drehen. Das ist ja sowieso eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich möchte diese kleine Podcast-Reihe hier im April mit einer Frage starten, die mir in meiner täglichen Arbeit wirklich ständig begegnet. Und die ist eigentlich ganz simpel, aber ganz schön intensiv für die, die sie stellen. Und zwar die Frage, kann eigentlich jeder singen lernen? Ich finde, viel zu viele Menschen tragen den Glauben in sich, sie seien unmusikalisch oder hätten einfach gar kein Talent. In der Schule wurde diesen Personen vielleicht gesagt, sie sollen den Mund nur bewegen, Fisches Nachtgesang, haben wir früher mal dazu gesagt, oder lieber Flöte spielen, die Triangel schlagen und einfach nicht mitsingen. Und diese Personen haben diese Aussage der Lehrperson wahrscheinlich nie vergessen oder vielleicht auch die Aussage eines Familienmitgliedes, einer Bekannten und so weiter. Heute möchte ich mal mit diesem Mythos aufräumen, dass Singen etwas ist, was Talent erfordert. Singen ist eine motorische Fähigkeit, die fast jeder von uns umsetzen kann, wenn wir das üben, trainieren und an uns arbeiten. Man bekommt Singen nicht in die Wiege gelegt, man muss es erüben. Meine Frage erstmal an dich. Bist du jetzt selbst jemand, der professionell mit der Stimme arbeitet? Bist du vielleicht logopädische Fachkraft? Bist du eine Lehrperson? Bist du vielleicht selbst singend? Oder bist du jemand, der zuhört, einfach aus den anderen Themen wie Behindertenfeindlichkeit oder gewissen Erkrankungen, die du in den letzten Podcasts kennengelernt hast? Und hörst du jetzt heute die Podcast-Folge an und denkst auch so, nee, also singen kann ich nicht, das überlasse ich anderen. Überleg doch mal kurz, wie du deine Stimme bisher wahrnimmst. Ist deine Stimme und das, was sie kann, für dich ein Schicksal oder etwas, was du dir erarbeitet hast, ein lernfähiges System? Die Antwort auf die Frage, ob man singen lernen kann, liegt schlicht in unserem Körperbau. Es gibt einen Satz von John M. Feierabend, der das eigentlich ganz perfekt zusammenpasst. Everyone who can speak can learn to use a singing voice. Jeder, der sprechen kann, kann lernen, seine Singstimme zu benutzen. Das heißt erst einmal nicht, dass jeder von uns ein Weltstar wird im Musikbusiness. Daran hängen ja sowieso nochmal ganz andere Sachen. Also auf der Bühne zu stehen und zu singen ist nochmal was anderes als zu singen, weil das bedeutet ja auch, dass man den Wahnsinn sich aussetzen möchte, das als Beruf zu machen, das konsequent zu lernen und durchzuarbeiten, da einzusteigen, sehr viel Disziplin aufzuwenden und sich dann auch der Kritik von anderen stellen will, muss und sich künstlerisch äußern will und das dann noch zu vermarkten. Das ist nochmal so eine ganz andere Ebene. Manchmal denken wir halt nur, wenn wir über Singen denken, dass das, was wir im Radio hören, was wir auf Spotify, auf Deezer hören, das sind so die Sachen, die dann auch zählen. Aber Singen meint ja auch das Singen einfach aus Spaß, aus Freude, in einem Chor, mit Bekannten, mit Freunden, im Stadion. Dazu gehört ja auch Singen. Und es ist eine absolute anatomische Tatsache, wenn du mit deinem Mundraum, mit deiner Zunge, den Lippen, den Zähnen sprechen kannst, dann hast du alle körperlichen Voraussetzungen zum Singen. Weil das System des Sprechens ist auch das System des Singens. Wir benutzen den gleichen Apparat. Wir sprechen hier über den Kehlkopf, die Stimmlippen, die Zunge, den Rachen, unsere Lippen, die Zähne, deine Atemmuskulatur, das Gaumensegel, die Nase. Das ist dasselbe System. Der Unterschied ist eigentlich gar nicht in der Hardware. Die Hardware hast du. das, was du brauchst, ist eine andere Form der Koordination, also die Software, die muss anders sein. Und da ist es schon so, dass man das lernen muss. Und manche von uns, die haben einfach in der Kindheit eine Affinität zum Spiel mit diesem System gefunden, vielleicht in der Kita, vielleicht im direkten Umfeld daheim, hatten vielleicht schon immer einen Hang, Dinge umzusetzen und eine gewisse anatomische Voraussetzung. Also wenn ich natürlich eine besonders flexible Zunge habe, vielleicht einen weiten Rachen, dann kann auch eine gewisse Klanglichkeit damit entstehen. Oder wenn ich einfach gelernt habe, damit umzugehen. Beim Sprechen modulieren wir die Tonhöhe meist unbewusst. Die Tonmelodie nennen wir Prosodie. Wir heben die Stimme am Ende einer Frage an oder wir senken sie, wenn wir einen Punkt machen. Singen hingegen erfordert eine weitaus präzisere Feinsteuerung. Da geht es um eine bewusste Kontrolle des Atemstroms, dass ich ihn möglichst langsam ausströmen lasse, damit ich möglichst lange Strecken machen kann. Margaret Speed hat das mal sehr schön gesagt auf einem Vortrag. Atmung sind die Kilometer pro Stunde, die ich mache. Sehr, sehr schlaue Aussage. Dann muss ich die Klangfarbe verändern. Beispielsweise, wenn ich, was kann man da jetzt als Beispiel nehmen, wenn ich zum Beispiel was Klassischeres singen möchte oder ein Volkslied singen möchte, dann klingt das ja schon anders. Je nachdem, wie ich sozialisiert bin, als wenn ich einen Popsong singen will oder wenn ich rappen will, dann brauche ich immer eine andere Art, den Klangraum zu benutzen und das muss ich üben. Beispielsweise, wenn ich so einen Sound produziere, nehme ich den Klangraum anders, als wenn ich so etwas mache. Na, also das ist ja ganz wichtig, dass ich diese Unterschiede lerne. Und da merken wir schon, es ist eine ganz andere Art und Weise zu artikulieren. Und je nachdem, welche Stilistik ich machen will, verändere ich das. Singen ist eine motorische Fähigkeit oder Fertigkeit. Das ist wie mit Schreiben, Tanzen oder Radfahren. Und keiner von uns käme doch auf die Idee zu sagen, man werde mit der angeborenen Unfähigkeit geboren, Rad zu fahren. Man muss es halt koordinieren lernen. Und manche Menschen, die fühlen sich unsicher auf dem Fahrrad, wie ich. Da ist das keine gute Idee. Ich habe das Ganze auch ausprobiert. Und ich fühle mich einfach unsicher und habe einfach nicht so meinen Fokus aufs Fahrradfahren gelegt. Ich bin der Mensch, der eher auf zwei Beinen gerne unterwegs ist. Und jemand, der seit meiner frühen Kindheit gesungen hat. Das ist etwas, was mich sehr ausgemacht hat. Ich habe immer gesungen, schon als kleines Kind, schon mit 2 Jahren. Bevor ich überhaupt richtig reden konnte, konnte ich singen und habe mich immer dafür begeistern können. Das ist sehr wichtig, ne, sich für eine Fertigkeit begeistern zu können. Dann macht man das auch mehr. Und das kann man trainieren. Und wenn wir mal in die Evolution schauen, dann sehen wir auch, dass wir epigenetisch das Singen immer mitgenommen haben. Ungefähr 2,5 Millionen Jahre zurück in der Menschheitsgeschichte, dann sehen wir, dass da schon gesungen wurde. Zumindest nehmen wir das an, denn da wurden Flöten gefunden. Also man hat Flöten aus dieser Zeit gefunden und wer Flöten baut, macht Musik und wer ein Instrument hat, der wird sicherlich auch singen. Die WissenschaftlerInnen, die gehen davon aus, dass wir diese Art der kontrollierten Stimmgebung lange vor der komplexen Sprache hatten. Und die Thesen geben Grund zur Annahme, dass es eine musikalische Protosprache gab. Für die, die das nicht genau wissen, in der Menschheitsgeschichte ist ungefähr mit der Entdeckung des Feuers, mit der Nahrungsverarbeitung, mit dem Kochen und dem veränderten Kaumuster auch die andere Artikulation entstanden. Also dadurch, dass wir plötzlich Nahrung anders zu uns nehmen konnten, in anderen Mengen und dann auch Gruppen sich gebildet haben am Feuer und im Bezug auf Jagen, gab es dann auch Anlass für komplexere Sprachmuster. Und am Anfang dieser Sprachmuster standen musikalische Protosprachen. Um dann soziale Bindung zu stärken, auf Emotionen zu regulieren, bevor es überhaupt direkte Urwörter gab. So zumindest die Annahme. Parallel dazu kam immer mehr der aufrechte Gang, was den Kehlkopf hat tiefer wandern lassen. Dazu gab es dann die Möglichkeit, die Resonanzen im Mund, im Rachenraum, im Kehlraum zu verändern, die wir heute vor allem beim Sprechen, aber natürlich auch beim Singen nutzen. Also total spannend, wie das alles zusammenhängt. Wenn jetzt jemand von euch sagt, naja, aber gibt es nicht auch eine klinische Einschränkung, unmusikalisch zu sein? Als allererstes, denk erstmal, bevor du daran denkst, dass du eine Erkrankung hast oder eine Störung hast, immer daran, kann es vielleicht sein, dass in deiner Lebenswirklichkeit Musik und Rhythmus und sich vor anderen zeigen vielleicht nicht so dein Ding ist. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also nicht jeder muss ja singen müssen. Nur wenn man das möchte, dann kann man das auch lernen. Ich habe das immer wieder erlebt, wie Leute gelernt haben zu singen. Das ist ja trainierbar. Nur das ist das Erste, woran du denken musst. Wenn du sagst, oh, ich kann das nicht, ich bin nicht gut da drin. Ja, das ist vielleicht eine viel bessere Aussage. Ich bin nicht gut da drin. Ich muss es halt üben. Und da muss man sich die Frage stellen, möchte ich meine Lebenszeit dafür nutzen, um singen zu lernen? Und wenn ja, du findest sicherlich Chöre oder vielleicht auch GesangslehrerInnen, die dir helfen, um das zu machen. Aber ja, ich komme auf die Frage zurück, gibt es auch wirklich eine Erkrankung, die dazu führen kann? Ja, grundsätzlich alles, was das Gehirn schädigt, wo es um Singen geht oder was den Kehlkopf und die beteiligte Muskulatur schädigt, das Singen motorisch auszuführen, kann zum Verlust der Singstimme führen. Also es gibt auch zum Beispiel Menschen, die hatten eine Operation, konnten vorher singen und sprechen und danach können sie nur noch sprechen, weil für das Singen, für die Spannung, die wir bei den Stimmlippen brauchen, ist es leider nicht mehr möglich, weil das aufgrund der Operation am Kehlkopf nicht mehr möglich ist. Es ist super selten. Wer Julie Andrews kennt, die hatte Stimmlippenverdickungen, Stimmlippenknötchen und damals gab es da einen Zwischenfall während der Operation und deswegen konnte sie seitdem nicht mehr singen. Das passiert aber viel, viel seltener, als man denkt. Es gibt natürlich auch Erkrankungen wie neurologische Erkrankungen, beispielsweise Schlaganfälle, Schädel-Hirntraumen oder Tumorerkrankungen, die dazu führen, dass meine Nerven nicht mehr richtig funktionieren, deswegen ich nicht mehr singen kann oder dass ich aufgrund von einem Tumor eine Teilresektion, also eine Entnahme des Kehlkopfes oder einen Teil des Kehlkopfes habe und ich deswegen vielleicht nicht mehr so singen kann wie früher. Sowas gibt es alles. Eine grundsätzliche Störung, dass ich unmusikalisch bin, die gibt es auch. Die nennt sich kongenitale Amusie. Das ist eine angeborene Störung der Tonhöhenverarbeitung im Gehirn. Denn Musik und Tonhöhen, das ist eine neuronale Sache. Für die meisten Tiere, zum Beispiel deine Hauskatze, klingt das alles nach Krach, wenn ein Orchester spielt. Die erkennen vielleicht Tonhöhen und gewisse Melodiemuster, wenn du mit deiner Katze sprichst. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir hören. Weil Geräusche und Klänge werden auch in unserem Gehirn produziert. Und bei dieser Erkrankung ist die Tonhöhenverarbeitung im Gehirn gestört. Vielleicht ist Erkrankung auch ein blödes Wort, vielleicht ist es eine Form der Neurodiversität. Menschen, die diese Diversität haben, die können die Tonhöhen schlicht nicht unterscheiden und auch Melodien nicht erkennen, obwohl das Gehör vollkommen intakt ist. Das hat nichts mit Wollen zu tun oder mit Lernen, das ist eine neuronale Gegebenheit. Und bevor du jetzt anfängst zu sagen, wahrscheinlich habe ich das, das betrifft gerade mal 1,5-4% der Weltbevölkerung. Das ist also extrem selten. Unmusikalisch zu sein ist nicht gleich Amusie. Wenn du das behauptest, und das ist bei den meisten so, die behaupten, sie können nicht singen, ist das einfach schlechte Erfahrung und weil sie es halt nicht gelernt haben. Wenn man einen Verdacht hat auf Amusie, dann kann man das abklären. Da gibt es extra Tests für den Montreal Battery of Evaluation of Amusia. Das macht man beim Neurologen, diesen Test. Das kann man auch in vielen Universitätskliniken machen, in den Zentren für Musikermedizin. Da kann man dann das testen lassen, ob man das hat. Und für die Menschen da draußen, die Amusie haben, die können aber über Rhythmus und Sprechgesang und Body Percussion trotzdem sich musikalisch äußern, weil es geht bei der Amusie nur um die Tonhöhen. So, das heißt, der Rest, die 96-98% der Weltbevölkerung, die können singen lernen. Und das können sie auch ihr ganzes Leben lang, weil unser Gehirn ist das ganze Leben lang neuroplastisch. Ja, wenn ich eine Erkrankung habe, ist das nicht mehr der Fall. Aber ansonsten kannst du das lernen. Das Gehirn ist nichts Starres, es verändert sich, das wissen wir mittlerweile sehr, sehr gut. Wir können auch im hohen Alter noch lernen zu singen. Ich habe viele Chöre schon geleitet. Ich habe irgendwie immer wieder Menschen angezogen, die gesagt haben, sie können nicht singen. Und dann nach 1, 2, 3 Jahren haben die plötzlich selber Musik gemacht, haben plötzlich in der Band als Leadsängerin gesungen. Das ist alles möglich, auch im hohen Alter. Studien zeigen übrigens auch, dass Singen sehr gesund ist fürs Gehirn, weil wir in unserem Gehirn sehr viele Areale haben für die Klangverarbeitung und für die Feinmotorik. Und das bedeutet, dass wenn du dann auch noch singst, tust du deinem Gehirn ganz viel Gutes. Das ist ja auch harte Arbeit, singen zu lernen. Es geht um Wahrnehmen, um Planen und Ausführen und immer wieder korrigieren. Jeder falsche Ton ist die Aufforderung, es nochmal zu versuchen, sage ich immer wieder. Also, ganz toll. Aber wie lernt man jetzt eigentlich konkret singen und richtig singen? Also, ganz wichtig, singen lernt man nicht durch blindes, stundenlanges Wiederholen derselben Fehler. Das ist Zeitverschwendung. Ne? Also immer wieder das Falsche zu machen, ist blöd. Deswegen ist es ganz oft hilfreich, in einen Chor zu gehen oder in ein Coaching, in eine Stimmtherapie, in einen Gesangsunterricht, um das zu lernen. Das nennen wir Deliberate Practice, also gezieltes, reflektiertes Üben mit einem Feedback-System. Ich halte gar nichts davon, sich ein Buch zu kaufen oder einen Online-Kurs zu buchen, wo du keinen Kontakt mit einer echten Person hast. Es gibt da draußen zwar Autodidakten, aber wenn dir das Singen schwerfällt, dann bist du ja schon mal keine perfekt autodidaktische Person. Natürlich, da draußen Barbara Streisand beispielsweise oder wie heißt er denn nochmal? Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. New York, Heaven, I'm in Heaven. Ich habe seine Stimme im Ohr. Frank Sinatra. Ebenfalls totaler Autodidakt, hat Bücher gelesen und hat darüber das Singen gelernt. Und Barbara Streisand hat mal in einem Interview gesagt, sie hat immer durch Beobachten und Wahrnehmen ihre Stimme geformt. Hatte nie Gesangsunterricht, das hat sie zweimal ausprobiert, das fand sie ganz schrecklich. Solche Menschen gibt es auch. Aber wenn du jetzt Probleme hast mit deinem Singen und nicht glaubst, singen zu können und das aber gerne willst, dann ist es hilfreich, eine zweite Person zu haben. Denn dann ist ja das autodidaktisch sein vielleicht nicht so deins an der Stelle. Gerade wenn es um Tonhöhen geht, wenn es um Reflexion geht, da ist es sehr hilfreich, eine zweite Person zu haben. Und auch wenn der Markt boomt mit KI-Modellen, wo du reinsingst und dann sagt die, ist es richtig, ist es falsch, finde ich es viel, viel sinnvoller, mit einer echten Person zu arbeiten, ob nun online oder live. Was musst du tun? Als allererstes musst du dich wahrnehmen können. Du musst lernen können, was bedeutet eigentlich, einen Ton zu singen im Verhältnis, einen Ton zu sprechen. Es ist ein großer Unterschied, wenn ich sage, guten Morgen, das ist ja ganz abgehackte Klänge, im Verhältnis zu guten Morgen. Die Vokale sind mehr gehalten, je nach Stilistik sind die Klänge anders geformt. Und das musst du erstmal erleben, wahrnehmen und ganz viel durchs Singen tun mit einer Person, die dir Impulse gibt, auch immer wieder das reflektieren, was du da erlebst. Dann auch zu erleben, was deine Stimme kann und welche Qualitäten deine Stimme umsetzen kann. Ich bin auch ein großer Freund davon, bevor wir den ersten Ton machen, auch den Takt zu erleben und in meinem Körper den Puls der Musik physisch zu spüren. Durch Body Percussion, durch Rhythmus, durch Bewegungen. Dadurch, dass wir einfach mal tanzen, also zu einem Stück uns bewegen und durch den Raum gehen, in verschiedene Tempi, Bewegungen tun, den Grundschlag spüren und zum Beispiel den Unterschied merken, was ist eigentlich der Grundschlag, was sind andere Schläge in einem Rhythmus, in einem Takt und so weiter. Das hilft sehr. Je besser ich Rhythmen verstehe, umso besser kann ich auch das Singen umsetzen. Und wenn du zu Hause schon mal da weitermachen willst, dann nimm dir mal ein Lied und sprech es rhythmisch. Also nimm dir den Text, nimm dir den Rhythmus und sprech das, was du da singen möchtest. Denn das Sprechen ist die Brücke zur Melodie. Sie gibt uns die Möglichkeit, erstmal das Verständnis für das Gesungene zu nehmen und dann auch mehr den Raum zu formen, den ich dann auch fürs Singen brauche. Und dann nehme ich beispielsweise erst die Melodie dazu, um sie dann mit dem schon bewussten Text zu verbinden. Auch für euch, die ihr vielleicht mit Singenden arbeitet, finde ich diese Herangehensweise mal ein bisschen hilfreicher, weil dann die Menschen nicht so an den Noten kleben und sich die ganze Zeit nur den Text anschauen. Also, singen kannst du lernen. Das ist etwas, was du auf jeden Fall ausprobieren solltest. Fang klein an, fang mit Rhythmen an, nimm den Text dir zur Hand, sprich ihn rhythmisch und nimm dann die Melodie dazu. Und wenn du bemerkst, Mensch, ich will da noch mehr erleben, dann komm vorbei, entweder zu mir ins Coaching oder in meine Chöre oder zu diesen vielen wunderbaren Menschen da draußen, die alle mit der Stimme arbeiten. Wichtig ist nur, achte darauf, wenn du Gesangsunterricht nimmst, dass die Person nicht von Talent spricht. Denn ich würde immer sagen, Talent ist das, dieser kleine Wahnsinn, den wir haben, dass wir die ganze Zeit trainieren und nach der Stimme jagen, aber singen wird dir nicht in die Wiege gelegt. Ach, super. Wenn du deine Stimme wirklich weiterentwickeln willst, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schaffst. Jede Stimme ist einzigartig, jede Stimme darf gehört werden. Und sie muss nicht perfekt sein. Sie muss keine Norm erfüllen, solange du es schaffst, dich mit ihr auszudrücken. Bleib in Bewegung, bleib im Klang. Wir hören uns nächste Woche. Da ist ja die Woche vom Welttag der Stimme. Ich bin schon ganz gespannt, ob dir dann auch die nächste Folge zur Stimme gefällt. Wir hören uns hier bei Stimmkonto ungefiltert. Dein Michael.